Genau. Es hat wieder übrigens eben Handouts, die man nehmen kann, um sich Notizen zu machen. Es sind Bibelstellen drauf. Wie schon an anderen Abenden soll sich ja das, was wir verkündigen, vor allem auch in der Lehre, auf das stützen, was in der Bibel steht. Und deshalb ist zu jedem Gedanken eigentlich auch mehr als eine Bibelstelle dazu. Aber es geht darum, dass wir wirklich gefestigt werden in Gottes Wort, weil das ist das Fundament, das am Schluss wird Bestand haben und nicht wird vergehen. Alles andere wird vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sagt Jesus. Ganz kurz als Rückblick, was haben wir angeschaut? Wir haben vom Thema gehabt, was denn eigentlich passiert, wenn ein Mensch physisch stirbt. Und zuerst noch vom Spannungsfeld, das der Glaube eigentlich hat, wo wir jetzt sind, wo wir könnten sein, wo wir dann einmal werden sein. Über diese Herausforderung haben wir gehabt. Und nachher eben, was passiert, wenn wir physisch sterben? Der Mensch als dreieiniges Wesen, Geist, Seele und Leib. Was passiert mit dem Geist? Was passiert mit der Seele? Was passiert mit dem Leib? Und wir haben dort gesehen, dass Jesus eine wunderbare Erlösung, die gültig ist für Geist, für Seele und für Leib, eigentlich erschaffen hat durch sein Opfer am Kreuz von Golgatha. Und wir haben gesehen, dass, als er gestorben ist, er bis nachher ins Totenreich ist gegangen, wo es zwei Abteilungen gibt, sozusagen die Gegend von der Qual und die Gegend, wo die Juden haben den Schoß Abrahams genannt. Und dort hat er wie aufgetan und alle die, die sich in dem Schoß Abrahams Teil von dem Bereich, von dem Totenreich, also die Gerechten, haben befunden, die haben mit ihm sozusagen können dort in die Gegenwart von Gott gehen. Paulus redet vom dritten Himmel, wo er das Paradies gesehen hat. Also das ist eine Realität. Das heisst, dass wenn wir jetzt sterben, gläubig an Herr Jesus Christus, müssen wir nicht mehr absteigen ins Totenreich, weil dort gibt es nur noch den einen Teil, wo die Ungerechten herkommen und warten bis auf den jüngsten Tag, auf das tausendjährige Reich, sondern wir können, wie es der Paulus ausdrückt im Philipperbrief, beim Herr sein, dort, wo er ist. Und wir haben gesehen, dass dort schon ganz viele versammelt sind, Geister von den vollendeten Gerechten, aber die liebliche Auferstehung, die kommt noch. Wir haben zwar gesehen, Christus ist als Erstling auferstanden, drei Abteilungen, der Erstling Christus. Wir haben gesehen, er hat noch eine Handvoll Heilige mitgenommen in dieser lieblichen Auferstehung, im Sinn, wie das Fest der Erstlingsfrüchte zu verstehen ist. Und die nächste, der nächste Auferstehung aus den Toten, die erwarten wir bei seiner Ankunft, die in zwei Phasen abläuft. Sein erstes kommt in den Wolken und dann das zweite kommt, wo er sichtbar auf diese Erde kommt, auf den Ölberg. Und nach dieser Outline, die wir angeschaut haben, geht es 7 Jahre. Es gibt auch Auslegungen, die da 3,5 Jahre sind oder die Entrückung und die sichtbare Weiterkunft gerade da zusammenlegen. Ich persönlich glaube daran, dass wir vor der grossen Drangsal weggenommen werden. Da gibt es viele Belege, aber es gibt auch andere, die anders auslegen. Das ist vielleicht weniger relevant im Sinn, dass das Hells notwendig wäre oder man entrückt wird und nicht entrückt wird. Wichtig ist, dass wir daran glauben, dass Jesus wiederkommt, um seine Gemeinde, seine Brut zu sich heimzuholen. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt und der Pfosten soll in unserem Herz eingeschlagen sein. Und das gibt uns eine Hoffnung. Und was passiert in dieser Zeit hier? Das heisst, da passiert das Preisgericht, die Hochzeit des Lammes und wir haben uns nachher da über das Preisgericht angeschaut. Das ist nicht zu verwechseln mit dem jüngsten Tag, der grossweisse Thron vom Endgericht. Das ist, dort geht es um Bestrafung und hier geht es um Lohn. Wir haben uns nachher, hier übrigens noch, ist noch eine Frage gewesen, was passiert, wenn sich jemand kremieren lässt. Ganz einfach. Es ist so, die Bibel sagt, dass das Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben kann. Und nach dem, was der Paulus schreibt im 1. Korinther 15, wird Samenkorn, sozusagen, wo in unser Leib ist, in der Erde wieder zu Erde werden. Also es ist nicht der Leib, der in diesem Sinn wieder auferweckt, sondern wir werden nach der Art von dieser Information, dieser genetischen, von dem Leben, das wir hatten in Jesus, anhand von dem werden wir einen neuen Leib bekommen. Das heisst, wenn jetzt jemand im Feuer ist umgekommen und es werden Märtyrer aufgezählt, auch in der Bibel, wo sie verbrannt worden, ja, dann hätten die keine Chance. Also, die werden genauso auferwecken. Diese Art von Beerdigungen, wie wir sie kennen, dass man eigentlich einen Mensch, seinen Todkörper der Erde übergibt, ist nichts anderes als ein Ausdruck von dem Glauben, dass wir an eine Auferstehung glauben und dass wir eben symbolisch dieses Samenkorn der Erde übergeben. Aber wenn jetzt das aus irgendeinem Grund nicht so stattfindet, ist das, glaube ich, für Gott auch kein Problem. Also, dass jemand da nachher verloren wäre wegen dem, das kann man aus der Schrift so nicht entnehmen. Sonst wären alle die Märtyrer, wo sie verbrannt wurden, Jan Hus und so weiter, ja, verloren. Und das glaube ich nicht. Das kann man der Schrift so nicht entnehmen, sondern das ist, glaube ich, für Gott kein Problem. Das war noch eine Frage, das einfach so nebenbei. Genau. Nachher haben wir uns mit dem Preisgericht befasst und haben uns gefragt, anhand von welchem System wird da eigentlich Lohn verteilt. Und da haben wir eine ganz erstaunliche Erkenntnis gewonnen. Also ich hoffe, euch ist es so gegangen wie mir, als ich das zuerst mal richtig realisieren habe, dass wir bei diesem Preisgericht nicht Bücher aufgetan werden, im Sinn, da steht geschrieben, so und so, wie nach einem mosaischen Gesetz, sondern dass wir selber das in der Hand haben. So wie Jesus hat gesagt, ich tue es ganz kurz zusammenfassen, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Also das heisst, so wie nicht der andere tue messen, genauso wird ihr gemessen werden. Das heisst, wenn ich jetzt erwarte vom Tom, du musst mir 2 Meter bringen. Und er bringt es nicht, oder? Da ist immer noch eine gewisse Schuld. Griechisch Ophelo, also eine Pflichtschuld. Etwas, das er nicht kann bieten. Es geht nicht darum, dass man Sachen falsch macht, sondern einfach, man zu wenig gut ist für die 2 Meter, zu wenig gross ist. Dann heisst das, wenn ich von ihm 2 Meter erwarte, dann muss ich auch 2 Meter liefern. Nach diesem Mass wird ich gemessen werden. Wenn ich sage, Thomas längt 1,50 Meter und er übersteigt 1,50 Meter, dann wird ich auch nach einem 1,50 Meter und dann werde ich auch noch Lohn haben. Oder ganz einfach, so wie ich fordere, oder wie es in Matthäus 7,12 heißt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Wenn ich will, dass jemand anderes, zum Beispiel Monika, mir ein Büchschen Erbschen gibt, dann ist das meine Forderung, Erwartung. Dann muss ich ein Büchschen Erbschen auch geben, für das ein Ausgleich da ist. Wenn ich jetzt auf die Lohnseite kommen will, dann muss ich hier etwas mehr drauflegen und dann kommt es raus. Wenn ich nur so viel gebe, wie ich von den anderen erwarte, dann habe ich noch keinen Lohn, weil das ist eigentlich schon der Ausgleich, den ich hier habe. Und jetzt kann ich natürlich hier, wenn ich hier grosse Forderungen habe, muss ich hier auf dieser Seite umso mehr auflegen. Ja? Und jetzt sagt Bibel, und wir haben die Bergpredigt durchgeführt, wir sind durch andere Bibelstellen durchgegangen und haben gemerkt, hey, das kommt auch platt vor. Ich habe mehr Möglichkeiten, oder, wie ich jetzt dieses Preisgericht mehr Lohn da, in dem, dass ich gehen mehr tun, da noch Schokostängel drauf und so weiter. Aber es gibt auch einen einfacheren Weg. Wenn ich hier von Anfang meine Forderungen und Erwartungen an andere abbaue, das Mass, das ich der anderen misse, wenn ich von Anfang vergebe, dann schlägt das hier aus wie verrückt. Oder wir haben sogar gesehen, noch wenn ich nichts machen würde. Aber wenn ich vergebe, habe ich wenigstens eine Unrechnung. Oder in dem Moment, wo ich etwas gebe, wo ich nicht vom anderen erwarte, ob es nur ein Schokostängel ist, ob es nur ein Glas Wasser ist, sagt Jesus, in dem Moment habe ich Lohn. Und das ist etwas ganz Gewaltiges, wenn wir das anfangen verstehen. Und das gibt eine grosse Entspannung in unsere Beziehung, ganz praktisch, dass wir aufhören, voneinander zu fordern und du musst, weil dann muss ich nämlich auch. Und dann haben wir beide Stress, oder? Wir kommen heute Abend noch dazu. Dann musst du wirklich viel Schocke drauflegen, dass, da dass die Sache in Entspannung hineinkommt. Das ist das Prinzip, wir haben das angeschaut. Wenn die jetzt hier noch kurz einfach da ein bisschen dranbleiben. Vielleicht noch ein Gedanke, dass es wirklich klar ist. Es geht hier nicht um gerettet zu sein oder nicht gerettet zu sein, sondern es geht um den Lohn, um das Preisgericht. Ich habe mir dort selber auch gewisse Schuldigkeit aufladen. Im Sinn, dass ich nachher etwas muss bieten muss. Und wenn ich, je mehr ich vergebe, desto mehr komme ich in diese Lohnseite über. Aber es geht nicht um verloren sein oder in die Hölle kommen, irgendwie so etwas, sondern wir sind gerettet. Und das ist ganz wichtig, ich möchte ein Beispiel geben. Wenn jetzt ein Mann ist, verheiratet, er ist ein guter Ehemann, er hat Kinder und macht es ganz gut mit den Kindern, er sorgt dafür, er ist auch nett zu seinem Nachbar, macht Sachen, die man nicht müsste und ist wirklich ganz ein sauberer Typ. Aber irgendein ist in seinem Leben, packt ihn irgendetwas, maskiert, vielleicht da mit diesen Dingen da, geht er zum Tankstellenshop, bedroht die Tankwart oder, und überfällt diese Tankstelle. Man verwünscht ihn, er wird vor Gericht gestellt. Und jetzt, was passiert? Ja, dann wird gesagt, ja, weißt, das ist ein guter Ehemann, der tut gut zu den Kindern schauen, der tut dem Nachbarn noch den Rasenmäher freiwillig. Das zählt alles nicht. Sondern diese kriminelle Tat, die bringt eh in die Kiste. Oder? Und dann zählt das alles andere nicht. Aber wenn diese kriminelle Tat irgendwie könnte wie gut gemacht werden, vergeben werden, ungeschehen gemacht werden. In dem Moment fängt es an, verrebeln da hin, der Rasen, der gemeint ist, und so weiter und so fort. Verstehen wir den Gedanken, oder? Das ist die Geschichte, die Sünde, die uns Ding. Und für das ist Jesus gestorben am Kreuz von Golgatha, um uns zu erlösen. Wenn wir den Namen des Herrn anrufen, wenn wir sein Blut für unser Leben in Anspruch nehmen, dann sind wir gerettet. Amen. Und wir reden hier von einem anderen Prinzip, wo wir als Gläubige auch im Neuen Testament genauso drinnen stehen. Ja, du kannst neutestamentlich gläubig sein und hast gleich Stress in Beziehungen innen. Hast vielleicht gleich dort und dort irgendwo ein Ding. Und das liegt genau daran, an dem Prinzip. Und dem wollen wir jetzt noch näher weitergehen. Wir nehmen ein Gleichnis, ein weiteres im Lukas Kapitel 12. Verse 16 bis 21. Und ich bitte die Ute, dass sie das mal liest.
Hört man's? Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen.
Das Feld eines reichen Mannes. Tut noch das merken. Es heisst nicht, der reiche Mann hat krampft bis ein Bach, aber dass etwas passiert ist, sondern das Feld eines reichen Mannes. Kannst du weiterlesen?
Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott.
Genau, so wie diese Geschichte. Vielleicht für die, die es genau lesen, die stolpern hier über das, dass Jesus sagt, dass dem Mann, er sozusagen sagt: Du Narr. Und am anderen Ort sagt er, wir sollen nicht Narr sagen zueinander, weil sonst werden wir wirklich ins Gericht hineinkommen. Weil diese Urteilung, ob jemand ein Narr ist oder nicht, dieses Urteil zu fällen, das liegt, ist nicht in meiner Hand, nicht in deiner Hand, das tut Jesus lehren, sondern nur in der Hand Gottes. Und wenn er hier diese Geschichte erzählt, bedeutet das, dass eigentlich Gott dieses Urteil spricht: Du Narr. Oder? Weil Gott ist in der Lage und hat die Kompetenz, das so zu sagen. Also, es geht nicht, dass Narr ein schlechtes Wort ist, sondern es geht um das, dass jemand richtet über einen anderen. Es steht uns nicht zu, über einen anderen zu richten, ob er ein Narr ist oder nicht. Das steht Gott zu. Hier das einfach nur so nebenbei bemerkt. Und jetzt, was ist denn hier die Konsequenz? Wir sehen zwei, drei Sachen daraus. Und was hier jetzt auffällt, ist, dieser Mann hat einen Ertrag können erwirtschaften auf der Basis von seinem Feld. Und das war ganz viel. Und jetzt sagt er: ich nehme das alles für mich. Wenn ihr genau lest, heisst es hier, alle meine Güter, alle. Also er hat alles für sich genommen, er hat niemandem irgendwie etwas gegeben, niemandem etwas verteilt. Was der hat gemacht ist, der hat im Prinzip das, was das Feld hat erwirtschaftet, das hat er alles wieder eingeheimset. Eine No-No-Rechnung. Auf beiden Waagschalen genau gleich viel. Das Feld hat ihm etwas gegeben, er hat es alles für sich genommen. Und er war nicht reich für Gott. Er hat hier keinen Lohn in irgendeiner Form erwartet. Und Gott sagt, du Narr. Er sagt nicht, du kommst in die Hölle, aber er sagt, in dieser Nacht wird man die Seele von dir fordern. Und nachher, was hast du denn? Das ist vielleicht so einer, wie der Paulus sagt, oder? Er wird gerettet werden, aber nur so, wie durch das Feuer durch. Er hat nichts im Bezug auf das Reich von Gott, weil er alles, was auf dieser Seite ist, kam, hat er hier gerade wieder zurückgefordert. Die Bibel sagt, hat er nur ein bisschen etwas, auch wenn es nur ganz wenig wäre, vielleicht an einem anderen Ort verschenkt, sogar noch hier über da. Was wäre passiert, dann hätte er hier Lohn zu erwarten gehabt. Verstehen wir? Aber er hat alles für sich genommen. Und das ist das Prinzip, das man auch hier aus diesem Gleichnis heraus sieht. Jetzt ist hier noch ein anderer Punkt, den wir sehen. Er hätte sozusagen wie eine Nullrechnung gemacht. Hätte er wenigstens noch jemandem etwas gegeben, wenn noch etwas mehr auf dieser Seite gewesen. Hätte er alles gegeben? Das ist das, was Jesus, der junge Mann, hat herausgefordert. Was fehlt noch? Was könnte ich noch machen? Ich alles gemacht, oder? Dann sagt er, ja, wenn du noch mehr machen willst, verkauf alles, was du hast und verschenk es den Armen. Hat er ihm gesagt, oder? Tu alles drauf, nachher wirst du reich sein im Himmel. So, oder? Verstehen wir den Gedanken? Und jetzt kommt hier aber noch etwas anderes raus. Die Bibel sagt, der Acker von diesem Mann hat viel Frucht gebracht. Und das, denke ich mir, das ist ganz kennzeichnend. Es ist ja nicht einfach, dass der viel Ertrag hatte, ist alles an diesem Bauer gelegen. Natürlich hat er gut geschafft, aber er hat das Kapital gehabt, da hat der Investor sozusagen wie Kapital investiert, wenn wir jetzt mal in der Geschäftssprache reden. Und aus dem Kapital raus, hat er einen guten Ertrag erwirtschaften. Aber jetzt in seiner Rechnung tut er den Kapitalgeber überhaupt nicht berücksichtigen. Der sagt, alles ist mir. Das ist das Gleiche, wie wenn du einen Businessplan hast und du hast einen Investor und der sagt, jawohl, ich investiere Geld in dich rein, in das Geschäft rein. Und nachher, wenn du Ertrag machst, dann denkst du gar nicht mehr Investor. Sondern heims ist alles für dich ein. Jeder, der investiert, der hat die Erwartung, dass er eine gewisse Beteiligung hat an diesem Ertrag, oder? Mit anderen Worten, der Acher hätte eigentlich auch etwas bekommen, beziehungsweise der den Acher zur Verfügung stellt. Und letztlich ist es Gott. Und wir alle haben einen Acher. Du hast eine Gesundheit, du hast eine Körperkraft, du hast eine gewisse Intelligenz, du hast Gaben, Talent, du bist in der Schweiz geboren. Das ist alles Geschenk. Das ist Kapital, das du hast bekommen als Gnadengeschenk von Gott. Oder? Und mit dem kannst du arbeiten und etwas ertragen. Und das heisst jetzt, dass in dem Ertrag, den du machst, dass, wenn du sagst, das ist alles mehr, dann betrügst du wie Gott. Dort tust du wieder Kapitalgeber ausklammern. Und das ist nicht in Ordnung. Und deshalb ist es gut, dass wir auch Gott etwas zurückgeben. Und dort gibt es eine ganz einfache Regel. Wer viel sät, wird viel ernten. Wer wenig sät, wird wenig ernten. Es gibt nicht in dem Sinn ein Gesetz, so viel musst du, und wenn du nicht so viel gibst, dann bist du ungerecht oder irgendwie gehst du verloren. Nein, das liegt in unserer Hand, wir dürfen. Aber es gibt diese Faustregel, wo wir... Also Faustregel, diese Regel aus dem Alten Testament, wo sagt, Gott sagt zu den Menschen, und das ist eigentlich gnädig, 10%, das reicht mir. Ja. Oder dass er wenigstens 10% hätte zurückgegeben. Als Anerkennung für das Geschenk von diesem Acher. Aber man kann mehr geben, oder? Das ist einfach, das ist an uns, wie viel wir da investieren wollen. Es kann vielleicht auch nicht jeder gleich. Jesus sagt, bei dem Schärflein der Witwe, sagt er, die hat mehr gegeben als viele, viele andere. Weil sie an ein gewisses Limit ist gegangen. Und das ist, kann man nicht einfach so nur rechnerisch erfassen, sondern das hat ganz viel auch mit dem Herz zu tun. Und in dem Sinn ist es wichtig, dass wir dieses Prinzip verstehen. Mit dem Mass, das wir messen, mit dem werden wir selber gemessen werden. Auch hier in diesem Gleichnis dieses Thema. Und jetzt gehen wir zurück und schwenken dann langsam wieder zurück auf das Gleichnis von den Talenten und kommen zu diesem unversöhnlichen Knecht. Gleiches mit gleichem Vergelten oder das Mass, das ich messe, mit dem wird ich gemessen werden. Und wir lesen hier vom Gleichnis vom unversöhnlichen Knecht. Vielleicht, Ute, kannst du mal lesen. Vers 21 bis 22.
Dann trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal.
Genau, so weit mal. Ich werde das nicht auslegen, aus zeitlichen Gründen, was mit den 7-mal zu tun hat und den 7-mal 70-mal, aber auf das Prinzip hinweisen. Wir sehen das auch aus der Bergpredigt raus. Eigentlich kann man sagen, dass wenn jemand etwas Schlechtes einem anderen macht, angenommen jetzt jemand tut mich verfolgen und tut mich wirklich in den Dreck runterziehen, dann geht das auf die Waagschale von den Taten. Jetzt kann ich zurückfordern und sagen, das ist nicht richtig, dass der mich so schlemperlich anruft. Ich fordere Gerechtigkeit. So, oder? Und dann wird die Gerechtigkeit wieder hergestellt. Aber dann habe ich keinen Lohn. Hingegen, wenn ich sage, ich werde verfolgt um des Namens Jesu willen und tue nicht eine Gerechtigkeit einfordern, dann wird mein Lohn im Himmel gross sein, laut der Bergpredigt. Oder? Weil ich nicht eine Gerechtigkeit hier auf der Erde einfordere, sondern das einfach lassen stehen. Darum haben die Apostel, die sie zuerst mal geschlagen worden, verfolgt worden, was haben sie gemacht? Sie haben Freude gehabt. Warum? Weil sie haben gewusst, hey, das gibt Lohn im Himmel. Sie haben plötzlich verstanden, hey, jetzt kommen wir langsam in die Kategorie rein, wo Jesus ja schon davon geredet hat. Wir sind wirklich seine Knechte, wo er seine Pfunde anvertraut hat. Wir sind voll im Rennen. Und vielleicht geht es uns nicht immer gleich, oder? Dass wir eine Freude bekommen, wenn einer da blöd in unseren Karren fährt oder irgendwie. Ja. Aber im Prinzip sollte uns auch Freude packen. Jesus hat gesagt, freut euch, wenn sie euch verfolgen. Hüpft, hat er sogar gesagt. Haben wir ja den Endabend gesehen, oder? Ja, weil da wird er gross. Je mehr sie dumm tun gegen dich und je mehr dass du sagst, Herr, segne meine Finde. Du kannst noch sagen, das ist ja noch der Hammer, oder? Er sagt, was sagt er? Mose hat gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, segnet die euch fluchen. Nicht nur, dass der hier Verzicht ist, dass der andere seinen Fluch zurückziehen muss, sondern du segnest ihn noch gerade. Dann hast du noch mehr auf dem Konto. Verstehen wir das Prinzip, oder? Das ist wirklich ein starker Tubak, hätte ich bald gesagt. Man sollte ja nicht tubacken, aber. Das ist das, wo hier der Vortritt ist. Und deshalb fordert Jesus der Petrus auf, hey, 7-mal. Ich gebe dir jetzt einen Tipp, oder? Insider, oder? 7-mal, 70-mal. Gib Gas, oder? Dann kannst du hier richtig auftürmen. Vergib deinem Bruder. Tu nicht fordern. Tu die Schale, deine Forderungen zurückziehen. Jetzt lesen wir weiter von diesem unversöhnlichen Knecht. Ute.
Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. 150 Milliarden Franken oder 190.000 Jahre Arbeit.
Genau, das ist vielleicht vom Volumen, dass wir sehen, wenn man das ausrechnet auf einen heutigen Tageslohn und nachher so hochrechnet, dann müsste einer für diese Schuld zurückzahlen 190.000 Jahre arbeiten. Ein normaler Arbeiter, sage ich jetzt mal. Oder 150 Milliarden Schweizer Franken wären das etwa umgerechnet.
Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare, 24.000 Franken oder 100 Tage Arbeit schuldig war.
Dass man das so ein bisschen als Vergleich sieht, das ist ganz eine andere Dimension, nur 100 Tage Lohn sozusagen, genau.
Und er ergriff ihn und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist.
Genau, vielleicht ganz kurz bis da mal. Was wir jetzt hier erlebt haben, ist, da hat einer vor einem König eine riesige Schuld gehabt und hat die unmöglich, das zurückzuzahlen in seinem Leben. Und er hat gebeten, Herr, erbarm dich. Ich werde jetzt das nicht alles ausdeutschen, aber es ist klar, das ist unsere Schuldigkeit. Das, was wir Gott sollten können bringen. Und wir sind unmöglich in der Lage, diese Schuldigkeit, es geht nicht, ob wir Fehler machen oder nicht, sondern das, was wir Gott sollen bringen, mit unserem Leben in Ehre, unmöglich für uns. Und der König sagt, okay, ich erlasse dir das alles dahin. Und jetzt ist er auf Null. Das hat er jetzt gerade erlebt, wie das dahin in seinem Leben ist gegangen, dass die Schuld wie gezahlt ist worden. Aber in der Staatskasse war ja das Loch gewesen. Wer hätte das gezahlt? Jesus, oder? Genau. Jetzt trifft er raus, haben wir gelesen, geht er raus, trifft seinen Kollegen, erinnert sich, hey, der hat mir 100 Denare, schuldet er mir noch. Was macht er jetzt? Er geht, packt ihn am Haus und würgt ihn und sagt, zahl mir, ich fordere von dir, was du mir schuldig bist, das musst du mir zahlen. In einem Sinn vielleicht ist das irgendwie, wir haben ja alle gegenseitige Verpflichtungen zwischen Ehefrau und Ehemann oder Eltern zu den Kindern oder Lehrer gegenüber Schüler, Schüler gegenüber Lehrer und so weiter und so fort. In dieser Gesellschaft können wir nicht irgendwie unabhängig voneinander unterwegs sein, sondern wir haben Verpflichtungen einander gegenüber. Und es gelingt uns nicht immer, diesen Verpflichtungen nachzukommen, sondern es bleibt eine Schuld, vielleicht 100 Denar. Und der andere gibt es mir nicht. Und ich gehe her und ich darf jetzt nicht wegen Corona, weißt du? Sonst würde ich schon noch ein bisschen. Nein. Würgt den, hudelt ihn und sagt: Zahlen! Zahlen erfordert, oder? Die 100 Denar fordert den zurück. Der andere sagt: Ich kann nicht zahlen. Und in dem Sinn, was passiert jetzt mit dem Knecht 1? Wegen seinem Verhalten geht er hier wieder in die Schuld. Und jetzt kommt genau das. Mit dem Mass, wo du andere richtest und missest, mit dem Mass wirst du selber gemessen werden. Wo das dem König ist zu Ohren kam, wird er zornig, ruft den Herrn und sagt, hey, Bürsteli, so geht das nicht. Jetzt habe ich dir doch die Riesenschuld vergeben und du gehst raus und hast nicht ebenso gehandelt. Und wir merken, dass das ein Prinzip ist. Eigentlich geht es darum, dass das, was wir in unserer Beziehung mit Gott erleben, dass wir das auch weitergeben an andere Menschen. Das ist ein Prinzip, dass das, was wir mit Gott erleben, wir mit unserem Nächsten teilen. Das ist ein grundlegendes Prinzip. Wir sind nicht in einem Solo-Universum, wo sich der Nabu von der Welt nur um uns dreht, sondern wir sind Mitarbeiter von Gott. Und all das, was wir mit Gott erleben, das sind wir gesegnet, sodass wir das Segen können weitergeben. Wenn uns Vergebung ist zuteil worden, so sollen wir auch den anderen vergeben. Wenn Gott seine Forderungen an uns zurückzieht und uns annimmt, so wie wir sind, sollen auch wir die Forderungen gegenseitig zurücknehmen und einander annehmen, so wie wir sind. Auch wenn der andere vielleicht nicht so ist, wie du das hast oder wie du das wettest, sagst du, ich nehme dich trotzdem an. Das ist Vergebung. Diese Annahme, die Forderungen voneinander zurückzuziehen. Und das ist das Prinzip, das man hier daraus sieht. Und wir lesen nachher am Schluss von diesem Gleichnis, dass der Knecht 1 auch ins Gefängnis ist geworfen worden, genauso wie der andere ins Gefängnis hat geworfen und er ist dort nicht rausgekommen. Und jetzt fragen wir uns, was ist denn da passiert? Die Bibel redet sogar von Folterknechten. Jetzt haben wir doch davon gehabt, dass wir errettet sind. Wir kommen doch nicht mehr in die Position, dass wir wie in das Gericht hineinkommen. Auf der einen Seite ist das schon, dass wir durch Unversöhnlichkeit Tür und Tor auftun, dass dass Dinge in unserem Leben sich einnisten können, die nicht von Gott kommen. Das ist schon ein Fakt und ein Punkt. Aber hier geht es noch um etwas anderes. Und die Dimension wollen wir hier anschauen. Weil die Bibel sagt, oder Jesus sagt, der kommt nicht raus. Oder? Der ist einfach dort wirklich zurück. Und der hat keine Chance, das irgendwann im Leben zurückzubringen. Und dann lesen wir am Schluss den letzten Vers, wenn du das noch einmal lesen kannst, Vers 35.
Ich sehe es alle nicht hier.
Einfach der letzte Satz.
Und der Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt.
Genau. Und das ist der Punkt, oder? Das Maß wird jetzt an ihm auch angelegt. Und er sagt, so wird der Vater im Himmel tun, wenn ihr nicht von Herzen einander vergebt. Hier geht es nicht darum, wie soll ich sagen, dass wir in Franken vergeben, sondern dass wir im Herzen vergeben. Das ist eine Haltung vom Herz. Es gibt Situationen, zum Beispiel in der Kindererziehung, wo wir von Herzen vergeben, wenn ein Kind eine Dummheit hat gemacht. Nehmen wir an, ein Kind hat von mir hat die Scheibe beim Nachbar eingeschlagen und dann gibt das einen Schaden. Und das tue ich vergeben, oder? Von Herzen, aber vielleicht muss man gleich eine gewisse Konsequenz spüren, damit das im Leben auch zu Gang kommt. Dann ist es aber ein Vergeben im Herzen ist es trotzdem, oder? Verstehen wir den Gedanken? Und das ist eigentlich der Schlüssel, dieses Vergeben im Herzen. Ich will da nicht weiter drauf eingehen. Aber jetzt, wie ist dieser Knecht einzuordnen? Das kommt uns jetzt doch ein bisschen komisch vor, weil das ist eine heftige Geschichte. Und wir wollen dem nachgehen. Und es ist tatsächlich so, dass in ganz vielen Gleichnissen Jesus immer wieder eine Person auftreten lässt. Zum Beispiel im Hochzeitsmahl da vom grossen Festmahl kommt der Typ noch rein mit seiner Arbeitskutte. Oder wir wissen nicht genau, was der noch hat. Das Melcherhemdli noch irgendwie an. Irgendwie mit einer unpassenden Kleidung. Und du fragst dich, ja, wie kann der überhaupt in den Himmel hineinkommen? Und einer fragt dich, Freund, wie bist du hier hereingekommen? Also faktisch kann der gar nicht hineinkommen. Aber Jesus bringt immer noch so einen rein. Oder zum Beispiel bei den Jungfrauen, die nicht parat waren. Oder eben beim vierfachen Ackerfeld, bei denen, wo es keine Wirkung hatte. Bei denen, bei den Talenten, eben der, der es vergraben hat. Was ist jetzt mit dem? Wie muss man das einordnen? Und in all diesen Figuren gibt es eine Gemeinsamkeit. Und das wollen wir hier anschauen. Ist bei dem, wo das Talent vergraben hat, wenn wir zurückkommen auf die Geschichte mit dem Talent, ist es so, der hat das Talent bekommen und die Bibel sagt, er hat es vergraben. Also der hat es gar nicht bis in sein Herz reingekommen, das Talent. Der Heilige Geist hat gar nicht arbeiten können in seinem Leben. Das war im Boden verlochert. Es hatte keine Wirkung gehabt. In irgendeiner Form ist es nicht zu einer Berührung gekommen, nicht zu einer Wirkung gekommen in seinem Leben, wie es eigentlich wäre vorgesehen gewesen. Und nachher kommt ja der Hammer. Der kommt da vor den Herr und jetzt sagt er dem Herr: Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du tust Ernten, die du nicht gesagt hast. Und ich frage mich, woher hat der die Theologie? Also das lese ich nicht in der Bibel. Und vor allem hat er es auch nicht so erlebt. Ich meine, der Meister hat ihm gerade ein Talent gegeben und hat ihm nie nichts gegeben und gesagt, und jetzt gibt es Frucht und ich will dann ernten. Sondern er hat zuerst etwas gegeben. Das stimmt doch gar nicht. Hinter sie und vorne sie stimmt das gar nicht, was der da erzählt. Und jetzt ist das Interessante, sagt, ja gut, nach deinen Worten wirst du gerichtet werden. Genauso, wie du das erwartest, genauso, wie du das sagst, genauso wirst du gerichtet werden. Und in dem Sinn, wo hast du jetzt deine Frucht? Oder? Dann sehen wir wieder, mit dem Mass, das wir richten, mit dem werden wir gerichtet werden. Und jetzt ist es so, Jesus sagt noch, hättest du deine Pfund wenigstens auf die Bank gebracht, oder? Das wäre jetzt die Kirchenbank, hättest du deine Pfund. Wenigstens auf die Bank gebracht, oder? Der hat schon wenigstens ein bisschen etwas gegangen. Genau. Aber da gibt es ein Zentral. Genau. Es gibt ein zentrales Gleichnis im Lukas Kapitel 12. Das schauen wir an. Verse 35 bis 36. Wieder kannst du lesen, bis so gut.
Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird und damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun.
Genau. Jetzt sehen wir hier den Kontext. Da geht es um eine Hochzeit und das ist der Bräutigam, der am ersten Tag oder am Abend vom ersten Tag der Hochzeit aufsteht, sich aufmacht, um seine Brut zu holen. Das ist hier der Kontext. Also es geht hier in diesem Kontext um den Moment, wo seine Brut zu ihm geholt wird und nachher kommt das Preisgericht. Das ist der Kontext, wo jetzt das drinnen steht. Und jetzt lesen wir weiter, Vers 2, gibt dort noch andere Sachen, wir fahren gleich weiter mit Vers 42 bis 44.
Der Herr aber sprach, wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen
genau.
wird?
Merkt hier, es ist von einem Haushalter dreht. Das ist wie parallel zu dem Gleichnis mit dem Talent. Der Herr hat denen ein Talent oder eigentlich seine Haushaltung anvertraut. Er sagt, tut das verwalten. Die Knechte haben ja nicht mit dem eigenen Geld müssen arbeiten, sondern mit dem, was sie haben bekommen als Verwalter. Und das hier deckt sich auch wieder. Kannst du weiterlesen?
Damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt. Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen.
Genau, das ist genau gleich wie in dem Gleichnis mit dem Talent, oder? Wenn es heisst, du guter und treuer Knecht, über wenigem warst du treu, über vieles werde ich dir setzen. Und wir haben gesehen, am einen hat er 5 Städte gegeben, am anderen hat er 10 Städte gegeben. Über seine Güter wird er ihn als Verwalter einsetzen oder ihm Vollmacht geben. Also hier deckt sich das mit der Aussage genau gleich wie mit dem anderen Gleichnis. Wir haben schon gesagt, das ist schon 2-mal erzählt worden. Hier tut er es noch einmal erzählen, ein bisschen anders. Jetzt lesen wir weiter. Das wäre jetzt der gute Knecht, der treue Knecht. Vers 45 bis 48.
Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen, und anfängt, die Knechte und die Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm sein Teil bei den Ungläubigen geben. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereithielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Dem, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern.
Genau. Wir finden hier jetzt die Seite von dem untreuen Knecht. Und jetzt sehen wir den Punkt, wir kommen dann noch auf die Kernaussage zurück, aber er wird mit den Ungläubigen zusammen verurteilt werden. Das heisst, er ist nicht in diesem Preisgericht drin, sondern kommt am jüngsten Tag her. Mit den Ungläubigen zusammen wird er verurteilt werden. Und dort geht es um Strafe. Und auch hier sehen wir, es wird nicht bei jedem ein gleiches Mass, eine Strafe geben. Das sehen wir hier auch daraus raus. Wir wollen das nicht weiter vertiefen, aber da gibt es verschiedene Faktoren. Der Römerbrief redet über das, von dem Gericht, das die Ungläubigen wird ereilen. Und das wird nicht gleich gemessen werden. Gott ist auch dort drin ein gerechter Gott. Aber jetzt, was ist mit dem Knecht? Der Knecht hat eigentlich die Chance gehabt. Er hat von Gott sozusagen wie eine Berufung bekommen, könnte man hier sagen. Aber er hat sich nicht entsprechend verhalten. Er hat angefangen, seine Knechte und Mägde schlagen. Er hat angefangen, gügeln und machen und ein Zeug gehabt und hat einfach nur für sich selber geschaut und hat sich überhaupt nicht geschert um das, was der Meister hat gesagt. Vielleicht hat er nicht einmal geglaubt, dass der irgendwann zurückkommt, sondern er denkt, das ist meine Chance. Ich genieße jetzt das Leben, komme, was wolle nach mir die Sinnflut. Vers 47 tut es auf den Punkt bringen und das ist wieder Kernvers. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat. Das heisst, das ist wie einer, der das Wort Gottes hat gehört, der dieses gewaltige Angebot von der Vergebung durch das Evangelium hat gehört. Er hat es gekannt. Er war nicht unwissend gewesen, sondern er hat es gekannt. Aber er hat nicht reagiert auf das. Er hat nicht nach Gottes Wort und nach Gottes Willen gehandelt. Irgendwie hat er sich dem widersetzt oder das Wort ist an ihm vorbeigeruscht. In irgendeiner Form ist das nicht in sein Leben hineingedrungen, sondern nur bis in seinen Kopf und nicht bis in sein Herz hinein. Er hat das Wort, das er gehört hat, sagt der Hebräerbrief, nicht mit dem Glauben vermengt. Und deshalb hat es bei ihm auch nicht zur Rettung kommen. Das ist hier der Zusammenhang. Darum ist sein Teil bei den Ungläubigen. Interessant ist es hier, dass es heisst, der Knecht aber, der den Willen des Herrn kannte. Und da ist im Griechischen dieses Wort von Gnosko gebraucht. Das hat den Zusammenhang auch mit dem Wort Gnosis. Und das heisst so viel wie ein Wissen, wo man durch Erfahrung sich ansammeln kann. Ein Wissen mit der Betonung, etwas, was man im Kopf weiss. Wie eine Wissenschaft, ein Wissen. Und es gibt im Griechischen ein anderes Wort, und das steht nachher auch im Kommentar, auch ein da, das ist mit dem Herzen Wissen. Und das heisst, es gibt einen Unterschied, wenn man eine innere Überzeugung, ein inneres Wissen hat für etwas, als einfach, dass man etwas mit dem Kopf weiss. Damit wir den Unterschied ein bisschen merken können, können wir zum Beispiel Matthäus 22, 29 nehmen. Dort sagt der Jesus zu den Pharisäern, beziehungsweise zu den Sadduzäern, sagt er, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt. Und das ist das gleiche Wort, dieses Oida, das heisst, ihr kennt sie nicht mit dem Herz. Es ist ja nicht so, dass die Schriftgelehrten die Bibel nicht hätten gekannt. Die haben die fast auswendig können, im Kopf. Aber trotzdem haben sie sie nicht gekannt mit dem Herz. Und deshalb hat es bei ihnen nicht zu einer Rettung durchgeschlagen. Das heisst, es reicht nicht einfach nur Gottes Willen zu wissen, sondern Gottes Willen, Gottes Wort, wie es im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld heisst, das muss als Samen in unser Herz hineinkommen. Und der tut das Wort nachher Frucht bringen. Durch den Geist Gottes ist das ein Werk, das in unserem Leben passiert. Und deshalb müssen wir nicht Stress haben und denken, irgendwie bin ich echt auch noch gemeint irgendwo, wo ich irgendwie daneben war. Wir wollen den Gedanken noch vertiefen, weil die Leute haben tatsächlich Stress mit dem. Hier geht es also um Leute, die einfach von Gott wissen, sein Wort wissen, vielleicht sogar die Bibel studiert haben, aber es hat keine sichtbare Frucht in ihrem Leben erzeugt. Hebräer Kapitel 6, Verse 4 bis 6.
Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen.
Also wir sehen hier, von Menschen ist dort Rede, die kann, da kann man sagen, die haben das ganze himmlische Programm hier auf ihr Leben ist eingeprasselt. Sie haben das Wort gehört, die Wirkung vom Heiligen Geist irgendwo erlebt. Sie haben die Gabe, die himmlische Gabe geschmeckt. Sie haben den Heiligen Geist irgendeiner Form schon erlebt und so weiter. Kräfte der zukünftigen Weltzeit. Und irgendwo sind sie abgefallen und es hat sich keine Frucht bei ihnen ergeben. Das ist es unmöglich, irgendwie wieder zur Buße zurückzukommen. Und das stresset die, weil sie denken, oh ja, da bin ich auch gemeint. Und jetzt wollen wir das Ganze mal noch ein bisschen schauen und wir verdeutlichen das mit Hebräer 10, 26. Oh, sorry. Hebräer 10, 26.
Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird.
Genau, und dort ist auch wieder das Wort, also hier wird, wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, dieses Wort Erkenntnis ist das Wort auch im Griechischen Epignosis, was so viel heisst Gnosis, mit dem Verstand wissen. Das heisst, im Verstand ist klar gewesen, dass wir Buße tun sollten, dass wir umkehren sollten, dass wir unser Herz Gott geben sollten und unser Leben ganz hineingeben. Und mutwillig, das heisst, mit unserer Entscheidung sagen wir, nein, ich will das nicht. Das ist mein Wille ist da involviert und es braucht vielleicht auch Mut. Ja. Aber wir sagen, nein, das will ich nicht, ich will nicht den Weg gehen. Dann bleibt für Sünde kein Opfer mehr übrig. Warum? Weil all das, was Gott aufzubieten hat, um dein Leben, um mein Leben zu erneuern und zu verändern, dann sage ich, nein, danke dazu. Das lasse ich an mir vorbeirauschen. Ich nehme von diesem Angebot keinen Anspruch. Ich lasse nicht in mein Herz hineinkommen. Und deshalb hat es auch keine Auswirkung. Wenn wir wirklich wiedergeboren sind, dann hat das irgendwo eine Auswirkung, eine Frucht. Das kann nicht sein, dass nichts passiert in einem Menschenleben. Das liegt nicht an uns zu beurteilen. Das tut Gott urteilen und Gott richten. Aber wir können das selber wirklich in unserem Leben eigentlich auch Zeugnis sagen und sagen, nein, wo der Herr in unser Leben ist reingekommen, da hat sich etwas verändert, da hat sich etwas bewegt. Ich bin nicht mehr der Gleiche. Der Blinde hat gesagt, ich war blind gewesen und heute sehe ich. Es muss vielleicht nicht so dramatisch sein, aber wir merken, ob der Herr in unserem Leben innen wirkt. Und auch hier eben nicht das Erkennen im Sinn vom Wissen mit einer inneren Überzeugung oder einer inneren Anschauung. Es ist ein bisschen ähnlich vielleicht wie im Franz. Ich weiss, die kutzeln es im Zehen, wenn ich von Franz Ungerricht sage. Ich bin auch nicht gut im Franz, aber eins weiss ich. Man sagt nicht «je peux pas le français», sondern man sagt «je sais peux pas le français». Excusez, mein Patois, gell? Das habe ich noch gelernt. Man sagt nicht, ich kann im Sinn, sondern ich weiß zu reden, Französisch. Aber das ist ein Wissen, das tiefer geht, das das Können mit innen mit einschließt. Oder? Das haben wir im Deutsch nicht in dieser Art. Aber das ist auch hier so einfach. Es ist ein Erkennen, das ein Wissen ist, das etwas auch in der Tat zum Ausfluss hat. Und dann lesen wir nachher noch ein Bild dazu, Hebräer 6, 7 bis 8.
Denn ein Erdreich, das den Regen trinkt, der sich öfters darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt, denen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Dasjenige aber, das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe. Es wird am Ende verbrannt.
Genau. Das ist nachher das Bild. Das ist wie ein Stück Land, oder? Das ist wie... Du das noch einmal verdeutlichen, dann machst du Küderlisch und machst und sagst und begiessest und nichts kommt daraus aus, als nur ein Gejett. Das kannst du nicht brauchen, das ist der unnütze Knecht, der unbrauchbare Knecht. Oder? Und das heisst, das hat eine Geschichte, aber das hat mit dem zu tun, dass all das, was Gott aufzubieten hat, einfach mehr an unserem Leben vorbeiziehen. Das ist hier gemeint. Das heisst, wenn dort in diesen Gleichnis und so weiter immer wieder von einem unnützen Knecht redet, ist, dann sind nicht die Leute gemeint, die Glauben an Jesus haben, die wiedergeboren sind, die manchmal vielleicht in der Nachfolge, wir haben es gehört vom Tom, hier und da in ein Fettnäpfchen hineintreten oder vielleicht nicht der zu sein, weil man vielleicht wünscht, ihn zu sein. Das hat mit dem nichts zu tun. Das ist ganz eine andere Kategorie. Du kommst trotzdem vor dieses Preisgericht, du kommst trotzdem vor den Thron der Gnade, weil wir leben aus dieser Gnade. Paulus sagt, aus Gnade bin ich, was ich bin. Das Problem ist, wenn ich mich auf meine eigene Kraft würde vertrauen und würde sagen, ja, ich schaffe es, ich brauche nicht Gnade. Aber ich brauche Gnade, dass Gott, dass ich sage, bitte vergib mir. Gott, tu nicht deine Forderungen an mich durchsetzen, sondern vergib mir meine Schuld. Genau. Und dann bin ich in dem Sinn, bin ich auf dieser Nullrechnung innen. Und von jetzt an kann es nur noch aufwärts gehen. Ausser ich tue natürlich die anderen mit Haufen Erwartungen ging. Wird ich auch gerettet, aber so wieder zu fördern. Der andere hat gesagt, in der geistigen Unterwäsche, der ist nachher da, das ist nicht so ein Hit. gescheiter vergib heute, oder? Ja. Und wenn der eine sagt, kommst du eine Mail mit mir, gehst du noch eine zweite Mail und so weiter. Und dann wird der Lohn reich sein, den wir im Himmel werden haben. Genau. Ich denke, hier ziehen wir mal die Handbremse anziehen und wollen noch einen Moment nehmen, wo wir noch auf weitere Fragen eingehen. Wir können da noch weiterfahren, das Thema, was der Wert der Treue ist. Vielleicht kommt das ein anderes Mal dran, Gott mir Gnade schenken. Tom.
Gut. Seid ihr noch wach? Erst recht jetzt, oder? Super, merci vielmals. Ich denke, selbst die, die jetzt im Mittwochabend nicht wären, so wie ich, ja, glänzt mit Abwesenheit, meine Geburt gefeiert. ist jetzt klar, was die Waage bedeutet. Und ich glaube, der Daniel hat einige von den Fragen indirekt schon beantwortet. Was ist denn Treue? Ich nehme es jetzt einfach mal so auf, was es noch zusammen Treue ist, dass das, was Gott uns anvertraut hat, und das ist nicht bei allen genau das Gleiche, dass wir das so brauchen, dass Gott geehrt wird, dass es wieder zurückgeht zu ihm und dass er die Erbe bekommt, die ihm zusteht. Und ich glaube, Gott ist treu auch sehr wichtig, weil er treu ist. Er ist so etwas von treu. Und darum sagt er, er sucht nicht ein Level, nicht alle müssen genau das gleiche Mass, irgendwo war es noch der Meter oder so, genau hier. Nicht alle müssen 10 cm oder 1 Meter oder 2 Meter erreichen, sondern Gott sucht das, was er uns gibt, dass wir in dem Innen treu sind und das Level erreichen. Es hat ein paar Fragen gegeben wegen dem ganzen Modell von Endzeit. Eine, wo werden die Gläubigen sein während der Trübsal? Der Daniel hat kurz eine Antwort gegeben. Er glaubt, dass wir dann beim Herrn sind. Ich schließe mich auch dort an, weil es ist viel die bessere Variante. Aber es ist komplex, es gibt so Modelle. Ich werde euch hier mal Folgendes sagen. Es gibt in der Bibel gibt es wie Randthemen, die sind entweder nicht so hell erleuchtet. Wir können fast sagen, die sind ein bisschen im Schatten. Und Gott hat aus immer Grund das zugelassen, dass die gleich in der Bibel stehen, aber es gibt auch Leute, die sind immer dort an diesem Rand. Immer dort, wo es schattig ist und man eigentlich gar nicht so klar sieht, wie im Nebel, musst du dich so vorantasten. Und das Problem ist, dass es extrem viele Spekulationen zulässt oder auch verschiedenste Modelle oder verschiedenste Ideen, wie man es deuten kann. Das Zentrum vom Wort Gottes, das ist die Heilstat von Jesus Christus. Das ist seine Lösung, ist das Kreuz. Und von dort aus wird alles erleuchtet. Zurück ins Alte Testament, vor ins Neue Testament. Und alles, was nachher so ein bisschen im Rand ist, dürfen wir schon mal darüber auch reden, dürfen darüber uns Gedanken machen. Aber wir müssen uns unserer eigenen Begrenztheit immer wieder bewusst sein. Wir können das nicht abschließend beantworten. Wichtig ist, Jesus kommt zurück. Wichtig ist, es gibt ein Preisgericht. Wichtig ist, wenn wir ihn angenommen haben, als unser Herr und Erlöser, werden wir bei ihm sein. Und wichtig ist schon, dass er uns immer wird bewahren. Selbst wenn es die Trübsalzeit wird anfangen und er kommt gerade so ein bisschen knapp. Wird die Gemeinde gerade so ein bisschen knapp holen, wir würden schon ein bisschen so etwas spüren von diesem Druck. Übrigens, ich weiss manchmal gar nicht, was wir uns überlegen. Wir reden hier über Trübsalzeit und denken, hey, weißt du was, da kommt nachher so Verfolgung. Wahrscheinlich die Mehrheit der Christen auf dieser Welt erlebt ja das schon. Und die sagen auch nicht die ganze Zeit, wir sind schon in Trübsalzeit. Einfach nur so, wir müssen unsere Perspektive erweitern. Es gibt auch Christen, die nicht in Zwichtrach wohnen oder in den Gottesdienst kommen. Es gibt Christen in Nordkorea, in Nordafrika, in China und. Und die erleben das, was wir uns vorstellen würden, Trübsalzeit, haben sie immer schon gehabt. Einfach. Wir können es nicht so genau beantworten, aber ich bin auch beim Dani, ich finde das gut. Geh, wenn man kann, geh. Gut. Welche Aufgabefunktion haben die, die heute schon sterben, also vor der Unterdrückung, aber im Glauben gestorben sind? Ich sage nicht, das ist auch so ein Randthema, aber wenn du bei Gott bist, musst du dir nicht zu viel Gedanken machen über diese Sachen. Die werden es lieben dort sein. Das ist der beste Ort, wo sie sein können. Und wahrscheinlich beten sie den Herrn an und sind mit ihm zusammen und freuen sich jeden Tag von ihrem Leben in der Gegenwart Gottes. Aber ein kleines Randthema, das ist nämlich jetzt, niemand kann es genau sagen, welche Aufgabe sie dort jetzt schon haben. Treue Knechte haben wir gesagt. Warum ist Treue wichtig, habe ich versucht zu beantworten. Ich werde ganz kurz auf zwei, drei Sachen eingehen, weil das, was ich gebracht habe, das, was der Dani gebracht hat, hat scheinbar ein bisschen zu Verwirrung geführt. Weil auf der einen Seite ist klar, es gibt ein Preisgericht für alle und wir haben alle Lohn und wir sind alle gerettet und so. Und dann kommen wir und bringen den mit dem Wettlauf und sagen, hey, rennt so, dass ihr den Preis holt. Einfach dort nochmal grundsätzlich zu dieser Bibelstelle, 1. Korinther 9, 24, die folgenden Verse. Wenn die Bibel Bilder braucht, Jesus hat zum Beispiel auch viele Gleichnisse erzählt. Und ein Gleichnis oder ein Bild, das hat immer genau eine Stossrichtung. Es kann nicht 10 Auslegungen geben von einem Gleichnis. Und ein Bild, und das ist übrigens nicht nur im christlichen Kuchen oder der Bibel so, ein Bild hinkt immer. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass Physik oder die Forscher brauchen, für das Licht zu beschreiben, brauchen sie 2 Modelle. Das eine Modell geht über die Wellen und das andere Modell über die Teile. Und beide allein sind eigentlich nicht genug, für das Phänomen Licht zu beschreiben. Ein Bild. Und das Bild vom Wettlauf ist ein Bild, das kann man nicht bis ins letzte Detail abbrechen. Und ganz ehrlich, die meisten von uns hier sind keine Marathonläufer. Und nachher, wenn man sagt, ja, aber ich muss dauernd dran sein. Es gibt Leute, die sind manchmal schon müde, inklusive ich. Manchmal verlieren wir den Fokus, inklusive ich. Und wenn man dann sagt, jetzt habe ich es schon vergeben, jetzt habe ich es schon verloren, weil in einem Marathon sollst du den Fokus nicht zu lange verlieren. Sonst ist es wirklich vielleicht vergeben. Und der Punkt in meiner Auslegung, und wenn das normal betont war, läuft so. Mit der Absicht, mit der Haltung, ich will den Preis gewinnen. Und selbst wenn du haargenau weißt, ja, aber da jetzt ein paar, die sind schneller als ich, das ist gar nicht die Frage. Weil Gott macht in diesem Rennen, bist du fast wie der Einzige vor ihm, ein bisschen. Und er schaut, hast du die Haltung oder hast du die Ausrichtung, dass du den Preis möchtest gewinnen? Oder sagst du einfach, ey, ist mir egal, spielt mir nicht so eine Rolle. Geht ja dann auch ein bisschen in das rein. Wie will ich mich hergeben für die Schuld, die er alles beglichen hat? Das biegt dann alles hier über, mit meiner Hingabe, meine Freude und so. Und was oft passiert, ich merke das, ich habe heute ein Gespräch noch mit jemandem und auch in diesen Fragen, die noch sie kommen, zu dem, ja, längt es denn, was ich bringen kann? Längt es denn? Oder habe ich überhaupt Heilsgewissheit? Ich glaube, wir Christen machen manchmal unbewusste Fehler und dann jeder Prediger, der kommt und macht ein bisschen Gas gibt, ein bisschen fordernd predigt, weil das Wort Gottes ist im Fall fordernd. Ich weiss nicht, meine Bibel jedenfalls hat viel auch Anspruch. Nicht nur Zuspruch, nicht nur Verheißung, es hat auch Anspruch in meiner Bibel. Und wenn wir mit dem nicht umgehen können, liegt es manchmal an dem, dass wir unsere Rettung verwechseln mit unserer Heiligung. Der Boden ist der Rettung. Und da haben wir null und nichts damit zu tun, außer unser Ja, ja, Jesus, vergib mir meine Schuld. Und ich will nicht mehr so leben wie früher. Ich komme zu dir, nimm mich an, vergib mir. Und da kommt ganz viel, was passiert vom Himmel her. Und dann sind wir errettet. Schaut, wenn ich ein Ja hatte zur Anna am 8. Juli 1995 in Kirche zu Köniz, dann ist das Ja, haben wir den Bund geschlossen. Und wenn wir dann Krach haben, in dem Moment, wo wir Krach haben, sind wir immer noch verheiratet. Das ist unglaublich, aber es ist so. Aber die Leute glauben, die Christen glauben, wenn sie dann mal einen Fehler machen oder jetzt der Prediger vorne sagt, hey, gebt Gas, rennt das Rennen so, also werdet ihr den Preis gewinnen. Ja, aber was ist denn, wenn ich es nicht ganz schaffe? Dann bin ich nicht mehr Christ. Mal, natürlich. Natürlich. Und wenn du mal eine Sünde machst, bist du nicht mehr Christ. Mal. Schon. Jetzt kommt wieder die Mendung, weil selbst wenn wir uns ganz fest Mühe geben, der David betet in einem Ort, vergib mir auch die Sünden, die ich nicht mal daran denke, dass sie haben. Und glaubt mir, da gibt es ganz viel. Weil wenn Gott uns mit dem wird konfrontieren, mit dem Anspruch oder mit dem, mit der Schuldigkeit, die wir haben, und auf einen Schlag das alles käme, ich weiß gar nicht, wie wir mit dem umgehen. Und er ist so fein. Dann kommt er mal wieder und sagt, hey, ich bin da schon dran in deinem Leben. Komm, mach mit. Hilf mir auch, dass das verändert werden kann. Gott ist so gut. Also, eine Rettung nicht mit Heiligung verwechseln. Das ist unwichtig. Gerichtlich gesehen, es gibt so ein Fachwort, das sagt forensisch, sei mir gerecht. Du kannst heute nicht gerechter werden. Du wirst im Himmel nicht gerechter sein, als heute bist. Du bist gerecht. Und effektiv oder ganz praktisch gesehen, passiert eine Veränderung durch Heiligung. Und das ist auch wichtig. Nicht vertauschen diese zwei Sachen. Weil sonst sind wir in unseren Fragen, reicht es denn? Reicht es denn? Natürlich, du bist errettet. Aber was durch die Rettung geschieht, jetzt kommst du in einen Prozess rein, wo du nach und nach sollst ins Bild von Jesus verwandelt werden. Jetzt dazu noch etwas, es gibt auch Leute, die fragen sich, der Dani hat es kurz erwähnt, wegen, kann ich das Heil verlieren? Ist meistens ein seelsorgliches Problem. Ich möchte nur noch etwas ergänzen dort. Ich glaube, dass Gott uns immer das ganze Herz sucht. Er fordert uns immer wieder auf, mit unteiltem Herzen ihm nachzufolgen. Und das ist der Prozess der Heiligung, weil wir vergessen es ja manchmal. Also auch ich schon. Vielleicht ihr auch. Ich vergesse es manchmal, das mit dem unteilten Herz. Und er sucht es und er hilft uns, er bleibt dran mit uns. Wenn wir aber jetzt, selbst wenn wir mal wiedergeboren sind und bekehrt und geistauft und tauft und weiss nicht was alles für Seminare besucht, wenn unser Herz immer mehr geteilt ist und wir in diesem Zustand bleiben und uns nach und nach entfremden von Gott und x Erklärungen finden, warum dass wir gar nicht mehr in die Kirche wollen, keinen Gottesdienst mehr besuchen, eigentlich auch nicht mehr die Bibel lesen und. Und die Entfremdung fortlaufend stattfindet, wird unser Herz hart. Und wenn Gott uns nicht erreicht und er will uns erreichen, glauben wir, Gott ist mehr an unserer Rettung interessiert als wir selber. Und er will uns erreichen und wir kehren uns ab von ihm willentlich. Prozesshaft, glaube ich, aufgrund von dem, was das Wort Gottes sagt, dass es zu einem Punkt kommen könnte, wo wir unser Seil verlieren. Aber das kommt nicht von Gott, das kommt von uns. Gott wird nicht sagen, jetzt hast du es vergeben. Sondern wir werden so weit weg sein, dass wir nicht mal mehr glauben, dass es Gott gibt. Und dann, glaube ich, kann es ein Punkt sein, dass wir weg sind, wenn wir sterben. Aber das weiss niemand von uns. Ich kann niemandem von euch sagen, jetzt hast du es vergeben. Und vor allem Gott wird es nicht sagen, weil Gott ist treu. Wenn du durch Jesus Christus in den Bund mit Christus hineinkommst, er wird ihn nicht brechen, er wird dir immer nachgehen. Aber du kannst rausgehen im Sinn von, ich will nicht mehr wissen von dir, ich kenne dich nicht mal mehr. Ich glaube nicht mal mehr, dass es einen Gott gibt. Ich glaube, dass es einen Prozess gibt. Weil wenn es einen Prozess gibt, dass wir ihm immer wie ähnlicher werden, gibt es darum gekehrt den Boot. Darum braucht es ja die Aufforderung in der Bibel. Bleibt dran. Steht wieder auf, wenn ihr keine Zeit habt. Komm, ich will euch gerne vergeben. Ich will euch gerne aufhelfen. Und da muss niemand Angst haben. Aus ganz vielen Gründen nicht. Weil Gott deine Rettung will. Gott wird dich suchen. Er wird 99 zurücklassen, für dich zu suchen. Er ist so interessiert daran, dass du geistlich kannst wachsen. Und wenn Leute hier sind, die sagen, ich habe immer wieder Angst, dass ich nicht erlöst bin, dass ich nicht dabei bin, dann brauchst du Seelsorge und das ist keine Chance. Aber ich möchte dir zusprechen, Gott möchte, dass du gerettet bist. Und er vergibt gern. Und er hat gesagt, aus Liebe zu dieser Welt hat er seinen Sohn gesendet. Er hat alles gegeben, damit alle, die an Glauben gerettet werden und nicht verloren gehen. Und dann musst du die Bibelstelle in Erinnerung rufen. Eigentlich musst du das Evangelium hören, die Bibel lesen, das Evangelium hören und das Glauben annehmen und nicht zweifeln. Und da brauchst du Hilfe manchmal von Geschwistern, von Leuten, die für dich beten, mit dir beten. Und vielleicht hast du dich ja schon taufen lassen. Und dann kannst du dich erinnern, hey, was zweifle ich jetzt wieder? Ich habe mich doch abgetaucht, mein alter Mensch ist gestorben. Das ist ein Symbol. Rechtlich gesehen, gerichtlich gesehen, für sozusagen, ist mit der Taufe, der Tom ist tot, der Alte, und der Neue lebt in Christus. das Abendmahl nehmen, das kann den Glauben stärken. Werden wir wieder in einer Woche etwa. Abendmahl nehmen, das ist glaubensstärkend. Und dann vergessen wir die Punkte. Jetzt noch kurz ein Bild zur Heiligung. Ich will das einfach noch sagen, für den Wettlauf ein bisschen zu verbildlichen, noch anders. Gott, alles, was geschaffen ist, vor allem wir Menschen, sind eigentlich geschaffen dafür, dass wir Gott dienen können. Ich weiss, wir sagen, der Mensch ist von Grund auf Sünder, niemand ist gerecht, das ist alles klar, völlig klar. Aber glauben wir, unser Körper ist echt dazu angelegt, dass wir in Gottes Wegen leben. Das Wort Gottes lehrt über das. Ein fröhliches Herz tut dem Leib gut. Und Zorn bringt Krankheit in unser Leben. Also das kann die Medizin beobachten. Unvergebenheit. X Problematiken können da im Leib entstehen durch das. Also ist unser Körper, selbst unser Körper wäre eigentlich geschaffen, wenn wir, unserem Körper geht es am besten, wenn wir in Gottes Wege gehen. Selbst unser Körper, unsere Seele genau gleich. Alles, was geschaffen ist, ist auf Christus hin geschaffen. Das heisst, so ein Mensch, den Gott noch nicht hat, der ist eigentlich schon wie geschaffen, dass er Gott irgendwo wahrnehmen könnte, dass ihr ihn kennenlernen könnt. Ich will mal ein Bild machen. Ein Sportauto. Wir können einen Porsche nehmen oder einen Jaguar oder einen Mustang. Ihr könnt euch euer Lieblingssportauto vorstellen. So ein Porsche ist ein Sportauto, auch wenn er in der Garage steht. Selbst dann. Und wenn jetzt ein Mensch, der in der Ebenbildlichkeit von Gott geschaffen ist, anfängt, in dem Sinne zu laufen und sagt, hey, Hennekul, ich kann gut rechnen, wie der Buchhalter oder so. Oder in seinen natürlichen Begabungen, in dem er wächst, künstlerisch tätig ist oder Manager wird, wo er Gott begabt hat, zu leiten, das kann er, weil er im Bild von Gott geschaffen ist und natürliche Gaben hat bekommen. Und dann ist das wieder Porsche auf einer normalen Strassfahrt. Das Potenzial ist da, die Konstruktion ist da, das für ein Sportauto, aber in der Schweiz, innerorts, in der 30er-Zone, kommt er noch nicht so alles wirklich auf den Boden, der Porsche. Gemütlich, darf ja nicht zu schnell fahren und so. Jetzt, wenn ein Mensch zu Christus kommt, dann ist das wie der Porsche auf die Rennstrecke versetzt wird. Und jetzt kannst du anfangen, das Potenzial ausreizen. Und dort hat es nicht da die rot-weißen Schilder mit der Zahl drin. Dann kannst du einfach mal üben, wie tut es, wenn ich jetzt das Gaspedal abdrücke. Und das passiert eigentlich durch die Wiedergeburt, ist wie etwas wird freigesetzt an Kraft und Potenzial von Gott, in einem Augenblick anders zu leben, heilig zu leben. Gott will es gefallen, Gott will es ehren. Aber ich habe keine Erfahrung mit Rennwagenfahren. Hat jemand Erfahrung mit Rennwagenfahren, schnelle Auto, wirklich schnelle? Ferrari, ist jemand schon mal Ferrari gefahren? Niemand. Ich weiss nur von einem, der das mal gemacht hat, ich weiss auch von Unfällen, die passiert sind. Jemand, der das nicht gewöhnt ist und zuerst mal in so ein Auto hockt und das Gefühl hat, cool, fahren wir mal, gibt es wüste Unfälle. Das ist viel zu viel PS, ist viel zu viel Kraft. Und Gott ist gnädig. Darum kommt jetzt der Prozess der Heiligung an. Ist das Potenzial da? Es ist alles da. Die Rennstrecke ist da, die Kraft ist da, die PS sind da, volltankend, die Konstruktion ist da. Jetzt musst du lernen, das Ding zu fahren. Und das ist ein Prozess. Das heisst, Leben mit Gott ist eine laufende, tägliche Übung, das Potenzial, das Gott eigentlich in unser Leben hat hineingegeben hat, bereits auszuschöpfen. Immer mehr. Immer mehr. Immer mehr. Und das ist eine Freude. Die Bibel sagt in 1. Timotheus 6, kämpft der gute Kampf vom Glauben. Und es ist ein fröhlicher Kampf, es ist ein guter Kampf. Es ist nicht ein harter Kampf, aber es ist ein Kampf. Und ich hoffe, dass jetzt niemand hier mit einem Druck rausgeht und sagt, hey, vielleicht bin ich nicht genug gut, vielleicht kann ich etwas nicht genug gut, sondern der kommt zusammen, der Wettlauf kommt der zusammen mit der Waage, die Heiligung, Talent ausnutzen, das, was Gott uns anvertraut hat, so zu brauchen, dass er geehrt wird, Barmherzigkeit dem Nächsten gegenüber üben, weil mehr Barmherzigkeit geübt wird, und der dranbleiben, fokussiert dranbleiben. Und das beantwortet vielleicht die Frage, teils Gewissheit, was ist denn, wenn wir den Kranz nicht bekommen? Ganz ehrlich, der Punkt ist, wir stellen die falschen Fragen. Weil wenn wir Fragen, ernsthaft Fragen, können wir es denn schaffen, Gott zu gefallen? Dann ist die Antwort nein. 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 Gott sucht das gar nicht. Gott will gar nicht, dass wir ihm gefallen. Er hat ja Jesus gesendet, dass er uns durch Jesus durchsieht. Darum gefallen wir ihm so wahnsinnig. Darum ist alles okay zwischen mir und ihm, weil Jesus für mich gestorben ist und er meine Schuld hat getragen. Ich schaffe es nie, so gut zu leben, dass Gott sagt, heute hast du es gut gemacht, heute war es super. Aber mal, er sagt es mir, im Bewusstsein, dass ich noch viel besser und noch viel anders und noch viel perfekter hätte können sein. Sagt er mir, dass er mich liebt und er sieht, ich habe von Herzen das Beste geben. Um das geht es. Von Herzen immer wieder das Beste geben. Wenn du mal müde wirst, dann sagt der Heilige Geist nicht, dann kommt er nicht mit der Keule und schlägt auf den Kopf, sondern er sagt, hey, darf dich frischen, darf dir begegnen. Ich möchte dich so stärken jetzt gerade. Ich möchte eine neue Perspektive geben. Und das brauchen wir wirklich. Das ist es. Am Montag habe ich noch gesagt, der Punkt von eben, selbst wenn wir das Ziel anvisieren, schaffen wir es nie ganz. Und vielleicht auch dort. Gott sucht eben nicht das. Aber was Gott sucht, ist, sind wir noch unterwegs? Bewegen wir uns noch in die richtige Richtung? Stehen wir wieder auf? Lassen wir uns wieder füllen von ihm. Und ermutigen wir auch einander. Einfach das Ziel ist von uns allen, dass das Potenzial, das Gott in unser Leben hat hineingelegt hat, dass wir das maximal ausschöpfen können, jeden Tag. Und wenn es dir nicht gelingt, ist er treu und gerecht und vergibt gern, wenn wir unsere Fehler, die wir erkennen, bekennen. Er vergibt so gern. Und wenn wir etwas mitnehmen können, füllt ab, dann hast du einen coolen Wagen und etwas von meinem Teil vielleicht. Nehmt mit, dass Gott mehr an eurer Rettung und eurer Heiligung, eurer Veränderung interessiert ist, als sogar dir selber. Und wenn du dich besorgst um deine Heiligung, dann kannst du denken, wow, und da gibt es einen, der noch viel mehr sich darum kümmert, der mir helfen will, der mir beisteht. Und schon bevor du anfängst zu beten und sagst, Herr, hilf, ist er schon parat mit der Hilfe? Würde dir ja so gerne noch helfen. Also raus aus dieser Angst vor Ansprüchen und vor da fordert deine Leistung, genau. Aber er sagt da, und weisst du was? Ich bewirke sie dir, das Wollen zu vollbringen. Ich gebe dir die Kraft, die du nötig hast. Weil die Heiligung ist primär Gottes Anteil. Erst im zweiten Teil ist es unsere, wo wir aktiv ein Ja haben dazu, sagen, ja, ich will wachsen. Zeit zum Landen. Vielleicht haben wir die Frage nicht hundertprozentig richtig beantwortet, aber ich glaube, die lange Frage, die da ist, Gott, ist etwas gewesen, was ich denke, betrifft nicht nur die Person, die es geschrieben hat, sondern mehrere Leute. Nicht Angst haben vor Ansprüchen. Weil Jesus hat es eigentlich erfüllt und will es jetzt in uns Realität werden. Potenzial ausschöpfen, PS auf den Boden bringen, fröhlich mit Jesus leben. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Hiersein. Und vieles verstehen wir ja noch gar nicht richtig, und selbst das weißt du. Und danke, dass du in unserem Leben eine Ausgewogenheit schaffst zwischen dieser Ernsthaftigkeit, zwischen dieser leidenschaftlichen Verfolgung von einem Ziel, zwischen immer wieder Bewusstsein, wo wir stehen, uns ansprechen durch dich, und gleichzeitig dieser Fröhlichkeit, dieser Freude, wo du sagst, dass dein Reich daraus besteht, aus Frieden, Freude und Gerechtigkeit in dir, Heiliger Geist. Und das bete ich jetzt über jeden Einzelnen, dass dort, wo Zweifel sind, Ängste, Druck da ist, aufgrund vielleicht auch von persönlichen Geschichten, dass es wie abfällt. Und dass dein Wort das Herz erreicht und sagt, hey, ich helfe dir. Ich bin es, was ich tun möchte. Ich bin für dich. Ich bin an deiner Seite. Ich fülle dich neu mit meiner Kraft, mit meiner Freude. Herr, wir können nichts tun ohne dich. Aber du hast alles vollbracht. Du hast das Werk da, du hast es abgeschlossen. Wir müssen es nicht mehr leisten. Wir können dich fragen und dich bitten und mit dir reinstehen. Danke, bist du hier und bist du unser Gott. Was ist das für eine gute Nachricht? Das Evangelium, dass du bist gekommen und auferstanden bist und lebst. Wir wollen einen grossen Lohn, wir wollen einen Siegeskranz, wir wollen einander segnen und einfach weiterlaufen zusammen. Amen. Amen. Ich schließe hier ab, wenn jetzt noch jemand da ist, der sagt, hey, wäre gleich froh für ein persönliches Gebet noch irgendein Anliegen. Wir wollen das nicht verpassen, weil das ist ja genau der Wert von dem, wenn Gemeinde zusammenkommt. Vieles kann man online machen, aber für jemanden beten, kurz herhören, was auch immer dein Anliegen ist, das können wir hier machen.